Liebe Gemeinde, wie kann man eigentlich in dieser doch etwas bedrückenden und komplizierten Zeit am besten beten? Ein Virus mit dem edlen Namen Krone hat sich auf und in die Köpfe gesetzt. Er hat sich in die Gedanken und Gefühle eingenistet und schränkt das Leben mehr oder weniger ein. Wirtschaft und wirtschaftliche Existenzen sind in Gefahr, ebenso die seelische Gesundheit vieler, die körperliche Gesundheit einiger und das Leben weniger. Aber man muss selber gar nicht körperlich davon befallen sein und betroffen, der Rest reicht ja schon. Früher hatte man zum Beispiel vor maskierten Menschen Angst, heute vor unmaskierten. Das ist doch schon ein bisschen verrückt. Und die Frage ist da auch, was läuft oder läuft da noch etwas hinter diesen Maskierungen? Jedenfalls gibt's Ängste und Befürchtungen in dieser Richtung. Auch die Frage, was es überhaupt war, von all dem vielen, was erzählt und berichtet wird. Und wie geht die ganze Geschichte aus? Wir wissen's nicht. Also wie beten wir da am besten, damit wir innerlich und möglichst auch äußerlich stabil bleiben oder wieder stabil werden? Gibt es da Hilfen? Ja. Jesus sagt in Matthäus 6, und das ist heute Predigttext, so nun, das heißt auf diese Weise bitte, sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ach, das kennen wir ja doch. Beten wir doch. Ja, aber wie beten wir das? Es geht nicht darum, dass wir ein Gebet routinemäßig runterrattern können. Jesus sagt vorher, Sie können es nachlesen, religiöses Geplapper und fromme Gebetsshows gibt es schon genug. Ihr macht es bitte anders, und zwar auf diese Weise. Und dann gibt er seinen Jüngern eine Art Mustergebet, eine Art Geländer an die Hand. Also etwas, woran sie sich beim Beten festhalten und langhangeln können, woran sie sich orientieren können und sollen. Beten heißt nämlich nicht, ich ziehe mich in mich selbst zurück und versenke mich so in mein Inneres und konzentriere mich auf mich und meine Probleme. Das tut übrigens gar nicht gut. Sondern beten heißt genau das Gegenteil. Ich schaue über mich selbst hinaus und konzentriere mich auf den, der unendlich viele Möglichkeiten hat, auf meinen himmlischen Vater. Wie ein kleines Kind zum Vater stürmen und von ihm alles erwarten. Mein Papa ist der Allergrößte und kann alles. Das ist Beten. Das darf ich sogar zusammen mit anderen tun, mich mit ihnen verbunden wissen. Die ganze Geschwisterschar darf zu ihrem Vater stürmen und von ihm alles erwarten. Unser Vater. Im Himmel. Gott ist also nicht Bestandteil dieser Welt. Er ist uns zwar ganz nah, er ist da, aber er denkt und handelt nicht wie die Welt. Gott macht sich nicht ihre Maßstäbe zu eigen, auch nicht ihre Propaganda oder ihre Lösungsansätze und erst recht nicht ihre Korruption und Verdorbenheit. Er ist davon getrennt, unterschieden, heilig, rein. Und er hat den Überblick über alles und ganz andere Möglichkeiten, Lösungsmöglichkeiten. Er ist im Himmel. Na, dann soll er doch mal losmachen und alle Probleme lösen, damit alles wieder gut wird. Moment. Es geht nicht darum, dass er alles löst, damit wir so weitermachen können wie bisher. Es geht beim Beten nicht zuerst um unsere Probleme. Es geht nicht einmal zuerst um uns, sondern zuerst um ihn, um seine Ehre. Er ist der Erste. Er ist der Wichtigste. Es kann und wird bei uns nichts gut sein oder werden, solange Gott in seiner Heiligkeit nicht angerufen und geehrt wird. Ich sage das ruhig nochmal. Es kann und wird bei uns nichts gut sein oder werden, solange Gott in seiner Heiligkeit nicht angerufen und geehrt wird. Geheiligt werde dein Name, nicht unserer, auch nicht der Name unseres Volkes oder einer Partei. Wie vieles schlägt denn da dem Namen Gottes und auch dem Wort Gottes ins Gesicht? Im Namen des Volkes, das sich selbst heilig ist, wurde zum Beispiel höchstrichterlich beschlossen, jeder hat das Recht, sich mit Hilfe eines Arztes das Leben zu nehmen. Aber wer krank ist oder alt, wer einsam ist oder im Sterben liegt, der hatte oder hat zeitweise nicht das Recht, seine Angehörigen zu sehen und sich von ihnen umarmen und trösten zu lassen. Selbst wenn das, was keiner weiß, sein Leben verkürzen könnte. Und so stirbt er einsam und isoliert an einem zusammengebrochenen Immunsystem, das durch die Einsamkeit und Isolation zusammengebrochen ist, auch vorzeitig, aber das ist in Ordnung. Das ist gut so im Namen des Volkes, aber sich vorher das Leben zu nehmen, das ist auch gut so, wenn der Arzt dabei ist. Wie verrückt ist denn das? Wie verdreht sind wir eigentlich? Wie soll das passen? Uns selbst heilig geworden, verbieten wir im Namen der Menschlichkeit, was menschlich und heilsam ist. Oder erlauben etwas, was vielleicht nicht menschlich ist. Merken wir das, wie die Dinge durcheinander kommen? Es kann nichts gut werden, solange nicht Gottes Name wieder über allen Namen steht. Vater, du bist gut, du bist der Maßstab, du bist einzigartig, dein Wort ist wahr. Wir haben das missachtet, wir haben unseren eigenen Namen über deinen Namen gestellt und dann wundern wir uns, wie alles durcheinander kommt. Vergib und stelle bitte die Ehre deines Namens wieder her. Nummer eins muss wieder Nummer eins werden. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Wollen wir das überhaupt? Also, dass Gott regiert? Wollen wir tatsächlich, dass die Hausordnung Gottes gilt? In unserem Leben? In unserem Land? Weltweit? Herr, es kann nur gut werden, wenn du kommst, wenn du wiederkommst, Jesus. Das ist eigentlich die Bitte um das Wiederkommen von Jesus. Komm, Herr Jesus, komm, unser Herr, komm, beteten die ersten Christen. Und auch, es komme die Gnade und vergehe diese Welt. Wir beten heute eher das Gegenteil. Herr, erhalte diese Welt, lass sie, wie sie ist, lass sie wieder besser werden, dass es gut geht hier auf Erden. Sonst bleib, wo du bist, im Himmel nämlich. Gott soll seinen Segen geben, ohne dass wir mit ihm leben. Nein, das sagen wir natürlich nicht so offen und so frech, aber steckt das nicht hinter vielen Gebeten? Achten Sie einfach mal ganz sensibel darauf, wie Sie selber beten oder wie gebetet wird. Und was Jesus hier sagt, er sagt, es kann und wird nicht gut werden, solange ihr kein Verlangen nach dem Reich, nach der Herrschaft Gottes habt. Es wird nicht gut, solange ihr im Reich des kollektiven oder individuellen Egoismus lebt. Dein Reich komme, Vater. Im Psalm 145 betet einer, dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft dauert von Generation zu Generation. Da stehen zwei Worte. Das eine übersetzt Luther mit Reich, die Königsherrschaft Gottes. Dort wird Gottes Wille gekannt, erkannt und angenommen, unwidersprochen und sofort. Das ist zunächst im Himmel der Fall. Deswegen ist das der Himmel, weil dort Gottes Wille sofort und unmittelbar unwidersprochen geschieht. Das andere ist Gottes Herrschaft. Und das meint, Gott kontrolliert tatsächlich alles. Und er entscheidet, was er zulässt und was nicht. Da haben wir viele Fragen, das weiß ich, aber trotzdem hat Gott die Kontrolle. Egal, völlig egal, ob Menschen das anerkennen oder nicht, ob sie das wollen oder nicht. Darum müssen wir nicht beten, dass Gott die Kontrolle bekommt oder hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Ihn bringt nichts aus dem Konzept. Niemand stürzt ihn vom Thron, egal was hier abgeht. Aber was uns helfen würde, was die Nöte lösen würde, ja die Welt erlösen würde, wäre, dass Gottes unmittelbarer, vollkommener und guter Wille anerkannt wird und dass er sofort und unwidersprochen geschieht an uns, in uns und durch uns und überall. Vater, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Wir lesen im letzten Buch der Bibel, wie es ist, wenn Gottes Wille im Himmel geschieht. Auch wie es aussehen wird, wenn wir dort sind. Und dann dürfen wir beten, dass davon hier schon immer mehr Wirklichkeit wird. Nein, eben nicht, lieber Gott, hilf doch, dass es bald wieder nach unserem Willen geht. Das gerade nicht. Wie verdreht sind wir oft, selbst im Beten noch. Die Frage ist vielmehr, wie kommt Gottes Wille in unsere jetzige Situation hinein? Was will Gott jetzt? Vielleicht, dass wir umdenken, umkehren, zur Besinnung kommen, dass wir seine Größe anerkennen, unsere Kleinheit. Ist das, was wir oder andere vorhaben in dieser Krise oder mit dieser Krise, ist das Gottes Wille? Herr, was willst du? Was ist jetzt gut? Bitte zeige es und lass es geschehen. Im Gebet geht es zuerst darum, dass Gott uns groß und am wichtigsten wird. Und wenn wir dort angekommen sind, dass Gott uns tatsächlich der Größte und Wichtigste ist, über allem steht, dann sind wir innerlich schon einmal aus dem größten Schlamassel raus. Dann haben wir schon einmal eine ganz andere Perspektive auf alles. Und in dieser Ausrichtung dürfen wir ihm dann alle unsere irdischen Anliegen und Nöte bringen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns Tag um Tag das benötigte Brot. Gib uns jeden Tag neu alles, was wir zum Leben brauchen. Da dürfen wir um Gesundheit beten, für uns selbst, für andere. Bewahre uns vor Krankheit oder mach uns oder andere wieder gesund. Da beten wir für die, die sich um unsere Gesundheit und Versorgung kümmern. Das Gebet um Arbeit gehört da selbstverständlich dazu. Von daher auch das Gebet für die Wirtschaft im Kleinen und im Großen, das Gebet für die Politiker, die Regierung und so weiter. Unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Mal ganz ehrlich, darum mussten wir doch in den vergangenen 7 Jahrzehnten gar nicht beten. Das war doch immer da. Da haben wir uns doch gar keine Gedanken gemacht. Wir hatten das doch. Haben wir Gott dafür auch gedankt? Jetzt könnte eine Wirtschaftskrise kommen. Und die Bitte um das täglich Notwendige könnte aktueller und dringender und drängender werden, als wir das uns im Moment vorstellen können. Vielleicht müssen wir das ganz neu beten lernen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Für Jesus war das übrigens der Normalfall. Das, was wir jetzt 70 Jahre hatten, war Ausnahme, auch weltweit betrachtet. Uns ging es besser als fast allen anderen. Wir mussten nicht ums tägliche Brot beten, die meisten jedenfalls nicht. Es könnte sein, wir müssen es wieder neu lernen, ich weiß es nicht. Jesus empfiehlt es. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, eigentlich vergeben haben, unseren Schuldigern, unseren Schuldnern, denen, die sich an uns schuldig gemacht haben. Nicht nur die anderen haben versagt, wir auch. Sehen wir das? Wie gehen wir mit unserer Schuld und mit der Schuld anderer um? Das braucht Lösungen. Erlösung. Gott schenkt das gerne. Er vergibt gerne. Aber das hängt daran, dass auch wir den anderen vergeben. Sonst werden wir bitter und gehen selbst verloren, sagt die Bibel. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was wir jetzt haben, ist eine Zeit der Versuchung, der Prüfung, der Anfechtung. Ja, möglicherweise wird auch manches versucht. Wir sehen da nicht durch. Und das macht es ja so schwierig. Und es ist Böses am Werk. Zunächst in Gestalt eines Virus. Und vielleicht manches dahinter noch. Wenn Gott uns da nicht führt und bewahrt, könnten wir tatsächlich in Teufels Küche kommen. Es braucht Demut, die eigene Verführbarkeit anzuerkennen. Ja, Gott, ich kann auch verführt werden. Bitte bewahre mich davor. Und vor dieser Versuchung, auf den falschen Weg zu geraten oder das Falsche jetzt zu glauben und zu tun. Und es braucht Mut, sich der Verführung und dem Bösen entgegenzustellen. Möglicherweise ist dieses Virus tatsächlich in Teufels Küche entstanden. Es braucht genau dieses Gebet. Das war jetzt so der schwierigste Teil des Vaterunsers, das mit der Versuchung und mit dem Bösen. Da waren wir bei unseren Problemen, da waren wir bei dem, was so zerstörerisch sein kann, was auch negativ ist. Nun wird es Zeit, weiterzubeten. Das heißt, wir machen uns wieder bewusst und bekennen, wer in Wahrheit die Krone trägt. Und das ist eben nicht ein Virus, sondern der Gott des Himmels und der Erde. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für alle Zeiten, in Ewigkeit. Und darauf gilt es, Amen zu sagen. Das heißt, das ist wahr, so ist es, das ist Fakt, das steht fest, darauf vertraue ich. Biblisches Gebet, biblisches Beten beginnt bei Gott, schaut dann von Gott her auf die Probleme, bringt die Probleme zu Gott und landet am Ende wieder bei Gott. Das ist, stellen Sie sich beim Beten immer diese Kurve vor. Ich beginne bei Gott, bei der Anbetung, bei seiner Ehre, dass ich erst bei ihm bin, seine Perspektive habe. Dann in dieser Perspektive bringe ich ihm meine ganzen Tiefen, alles, was schwierig ist. Ich bringe es ihm und dann bin ich am Ende wieder bei Gott. Das ist das, was Jesus sagt. Wir schauen auf Gottes Größe, auf seine Herrschaft, seine Kraft, seine Herrlichkeit, seine Ehre, weil die alles überstrahlt und überstrahlen wird. Gottes Herrlichkeit hat das größte Gewicht, steckt da dahinter. Dagegen ist alles andere leicht, es ist fast nichts, im Vergleich zu Gott jedenfalls. Aber wir brauchen eben diesen Vergleich und deshalb müssen wir im Gebet erst zu Gott kommen und am Ende wieder bei ihm landen. Sonst sind wir deprimiert von unseren eigenen Gebeten, das sollte nicht passieren. Aber wenn ich weiß, dass er die Krone trägt und dass alles in den allerbesten Händen ist, in den Händen des allmächtigen, souveränen, guten Gottes, dann geht's mir schon mal besser. Er trägt die Krone. Das ist die Krönung jeden Tages. Und es ist die Krönung meines Lebens, dass ich so zu Gott beten darf. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade jetzt ein zum Gebet und orientiere mich dabei am Vater unser, so wie Jesus das seinen Jüngern versucht hat beizubringen. Wir beten. Gott, du bist gut. Durch Jesus Christus bist du unser Vater. Du stehst über allem. Du bist größer als alles, bist im Himmel. Zu dir kommen wir. Dein Name werde geheiligt. Niemand ist wie du. Alle sollen dich ehren. Auch wir wollen es tun. Bitte gib Vollmacht, dich zu bezeugen. Stelle die Ehre deines Namens und deines Wortes wieder her, in unserer Kirche und in unserem Land. Dein Reich komme und wachse. Lass noch viele zu dir finden, hier in Europa und weltweit. Bestimme du über uns. Entfache unsere Hoffnung. Herr Jesus Christus, komme du wieder zu deinem Volk Israel und zu dieser Welt. Mache sie neu, sodass wirklich alles wieder gut wird. Dein Wille geschieht schon im Himmel. Lass ihn immer mehr auf der Erde geschehen. Wir bitten für unsere Regierung, dass ihr die Verantwortung vor dir neu bewusst wird. Im Himmel gibt es keine Krankheit und keinen Tod. Hier kämpfen wir dagegen. Wir bitten für die Kranken. Und segne die, die heilen wollen. Ärzte, Schwestern, Pfleger. Schenke Gelingen und bewahre vor Schaden. Lass uns erkennen, wie wir miteinander und mit dieser Welt umgehen sollen. Wehre allem Machtmissbrauch und Profitstreben auf Kosten anderer jetzt in dieser Krise. Und bitte gib uns unser tägliches Brot. Wir bringen dir die Sorgen vieler und ihre Nöte. Wir bitten für die Wirtschaft im Großen und im Kleinen. Zeige gute Lösungen. Löse uns von aller Habgier. Lehre uns, dir die Sorgen zu überlassen. Hilf uns, mit allem, was wir haben, so umzugehen, dass es Segen bringt und dich ehrt. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir bringen dir alle unsere Bedrückung und Traurigkeit, unsere Fragen, unsere Ängste. Lass sie unser Leben und unseren Glauben nicht gefährden. Ziehe uns zu dir. Erlöse uns von allen Machenschaften der Finsternis, die unseren Leib, Seele und Geist schaden oder schaden wollen. Wir können so beten, denn du, Vater, bist es, der regiert. Du bist es, der die Macht hat. Dir gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und zu allen Zeiten, die waren und die kommen werden. Darauf ist Verlass. Das ist unsere Freude. Das ist unsere Zuversicht. Danke. Amen.